Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Nikolaus Hagel.
Wie kriegen wir denn große Champions in Europa wieder hin, ja? Dass wir sagen, wir haben es in der Technologieumfeld, wir haben mit einer SAP sicherlich einen Champion, einen Global Champion in Europa im Technologieumfeld, wo es sinnvoll wäre, sozusagen weitere aufzubauen, um eben dementsprechend auch Konkurrenz- oder Wettbewerbsangebote gegenüber gerade amerikanischen Angeboten zu haben. Wir können uns abgrenzen, indem wir sagen, was können wir denn eigentlich in Deutschland? Wir haben unglaubliches Industrie-Know-how. Da gibt es niemanden auf der Welt, der dieses nachhaltiges Industrie-Know-how hat, so wie wir in Deutschland und Europa. Und was können wir daraus machen, wenn wir das zusammen kombinieren mit KI beispielsweise?
Zuallererst frage ich alle meine Gäste, was ist deine Mission aktuell? Und wo wollt ihr mit der Delos Cloud hin?
Naja, es sind ja, sagen wir mal, die Missionen gleichen sich dann an. Ich bin jetzt in unterschiedlichen Rollen bei der SAP oder im SAP-Konzern seit 7, 8 Jahren verantwortlich in der öffentlichen Verwaltung. Und eine persönliche Mission ist es schon, ehrlich gesagt, ein Stück weit dazu beitragen, dass sich die Rahmenbedingungen in Deutschland so entwickeln, dass wir aufgrund von Digitalisierung und den damit einhergehenden Rahmenbedingungen tatsächlich einen Teil dazu beitragen, den Wohlstand in Deutschland und Europa dementsprechend auch zu sichern. Und das geht dann natürlich auch über in das Angebot, das wir als Konzern zur Verfügung stellen wollen, dass wir eben aufgrund unserer Position und aufgrund unseres Netzwerks, das wir haben, mit Sicherheit einen großen Beitrag dazu leisten können, dementsprechend in Deutschland, in Europa aber. Und ich glaube, da kommen wir später auch nochmal dazu, dass es eigentlich kein Unterschied sein darf, dementsprechend uns aufzustellen, zu nutzen, was wir haben. Ja, Technologie auf der einen Seite, aber Souveränität, und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, auf der anderen Seite, wie kann Europa auf Augenhöhe mit den westlichen und östlichen Anbietern dementsprechend unterwegs sein. Das ist so, da geht so meine Mission in die Mission des Konzerns ein Stück weit über.
Ich höre so ein bisschen was so zwischen den Zeilen raus. Deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reinhaken. Das klingt so, als ob für dich digitale Souveränität nicht nur eine politische Floskel ist, sondern dass es tatsächlich eine Führungsaufgabe ist. Und wann war das so für dich klar? Gibt es so einen Moment, wo du gesagt hast, wow, das gehört zusammen, ist aber noch eine tiefere Aufgabe darunter?
Ich glaube, angefangen hat es in der Pandemie, als wir tatsächlich relativ zügig und schnell Lösungen gemeinsam, so auf der einen Seite mit unseren Kunden, aber auch mit unseren Partnern, entwickeln wollten und mussten, um dementsprechend durch diese schwierige Zeit zu kommen. Da war gefühlt ein unglaublicher Aufschwung auch zu spüren und Dinge umsetzen zu wollen. Das Dramatische ist ja, also normalerweise ist dann so eine Pandemie vorbei, man hat eine Zeit, sich zu erholen, aber dann kam ja eine Krise nach der nächsten, mit der man umgehen muss, plus eben auch das Momentum, wo wir einfach feststellen, dass wir in Europa diese gewisse Wahlfreiheit und Unabhängigkeit eben nicht haben. Ja, das hat sich über Jahrzehnte entwickelt aus meiner Sicht und wir sind auch gar nicht so schlecht gefahren in der Zeit. Und jetzt stellen wir eben fest, dass wir an vielen und Ecken eine gewisse Abhängigkeit haben, einen gewissen Preisdruck und so weiter und so fort. Und daher ist für mich schon ein wichtiger Punkt zu sagen, wir müssen Souveränität in Europa herstellen, ohne aber darauf zu verzichten, die besten Lösungen zu nutzen. Ja, da kommt dann auch so der Punkt, bringt uns nichts, uns abzuschotten oder von Autarkie zu sprechen. Das sind zwei Worte, die auf gar keinen Fall aus meiner Sicht mit Souveränität in Verbindung gebracht werden dürfen, sondern wir müssen in die Richtung kommen, dass wir selbst entscheiden können und dabei aber auch selbst entscheiden können, wie unsere Daten verarbeitet werden, wie sie bearbeitet werden und dementsprechend am Ende des Tages dafür sorgen, dass wir die besten Technologien auf der einen Seite nutzen, sie aber für uns nutzen und parallel möglicherweise schon auch Alternativen generieren, die wir heute einfach nicht haben.
Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt im Kontext der Definition digitale Souveränität für dich. Entscheidungsfähigkeit behalten. Warum glaubst du, ist das so eine Key-Kompetenz, die wir brauchen?
Naja, am Ende des Tages hat eine Souveränität ja was damit zu tun, dass ich erstens zwischen unterschiedlichen Alternativen frei wählen kann, dass ich nicht gezwungen, dass ich A, B oder C habe und nicht nur A. Das ist mal das eine. Tatsächlich auch in der Form entscheiden kann, wie möchte ich denn was nutzen? Und es gibt für mich auch nicht nur schwarz oder weiß, sondern dass ich sagen muss, es gibt vielleicht besonders schützenswerte Daten. Dann muss ich auf ein anderes Angebot zurückgreifen, als wenn ich nicht besonders schützenswerte Daten habe. Oder in der Technologiefrage, das heißt, wenn wir einfach momentan beispielsweise keine Alternativen zu Nvidia-Chips haben, beispielsweise, dann muss ich einfach gucken, wie kann ich Nvidia-Chips so nutzen, dass ich sie für mich nutzbar oder für uns nutzbar machen in einem sicheren Umfeld, aber trotzdem mich dafür entscheiden kann. Das geht genauso für Produkte, die jetzt wir anbieten mit Microsoft. Ja, es gibt sicherlich Stand heute in Europa, da bin ich nach wie vor überzeugt, auch wenn es da vielleicht andere Stimmen gibt, keine Alternative zu einem Office-Produkt, das in der Qualität, Skalierbarkeit und so weiter und so fort heute verfügbar ist. Aber und deswegen haben wir die Delos Cloud GmbH auch gegründet. Wir wollen die Technologie unseren Kunden so zur Verfügung stellen, dass sie sicher sein können, dass eben kein US Cloud greift, dass keiner von außerhalb auf diese Daten zugreifen kann, sondern jeder effizient arbeiten. Und das ist der entscheidende Punkt bei der Digitalisierung, dass effizient gearbeitet wird und dafür die besten Produkte nehmen kann, aber in einem souveränen Umfeld.
Und woran erkennt man deiner Meinung nach eine Organisation, die wirklich souverän ist?
Naja, also es gibt erstmal vier Kriterien aus meiner Sicht, die eine Souveränität umspannen. Das ist einmal Datensouveränität, das heißt also, wie werden Daten nach welchen Gesetzgebungen behandelt. Technische Souveränität, das heißt, wie unabhängig ist man dementsprechend. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, operationale Souveränität. Wir beispielsweise in Deutschland betreiben unsere Systeme mit sicherheitsüberprüftem Personal, also deutschem sicherheitsüberprüftem Personal, auch ein wichtiger Punkt, und die juristische Souveränität. Das sind die vier Kriterien erstmal, die einen gewissen Souveränitätsgrad aus meiner Sicht darstellen. Also bei juristischer Souveränität, wenn ich jetzt eine deutsche GmbH gegründet habe, die nur in Deutschland Business macht, greift zum Beispiel der US Cloud Act nicht, ja, weil wir einfach dann, wenn wir nicht in USA Business machen, da einfach schon mal gar nicht dementsprechend in Anspruch genommen werden können. Und das sind so gewisse Dinge, die umspannen eine Souveränität. Und so sind dann, das heißt, Organisationen oder die Angebote der Organisationen aus meiner Sicht zu bewerten, was aber jetzt nicht aus meiner Sicht zwingend bedeuten muss, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern das eine ist halt auf dieser Souveränitätsskala bewege ich mich halt dann, wenn ich den Schieberegler immer weiter nach rechts schiebe sozusagen, auch in die 100%. Und wenn ich 100% haben will, dann muss ich diese vier Kriterien eben in irgendeiner Form zu 100% erfüllen.
Okay, und jetzt stellen wir mal die Gegenfrage. Was passiert denn wirtschaftlich, wenn eben genau das nicht gegeben ist, wenn keine Souveränität vorliegt?
Naja, muss jetzt zwingend erstmal keinen Impact haben. Wenn wir eigene Produkte haben, die in irgendeiner Form auf Augenhöhe sind, und da kommen wir dann auch vielleicht in die Diskussion, die deine Hörerinnen und Hörer vielleicht interessieren, wenn wir Mittelstand fokussieren. Wie kriegen wir denn große Champions in Europa wieder hin, ja, dass wir sagen, wir haben, ist in der Technologie, im Technologieumfeld, wir haben mit einer SAP sicherlich einen Champion, einen Global Champion in Europa im Technologieumfeld, wo es sinnvoll wäre, sozusagen weitere aufzubauen, um eben dementsprechend ja auch Konkurrenz- oder Wettbewerbsangebote gegenüber gerade amerikanischen Angeboten zu haben. Da muss man sich nur überlegen, in welchem Umfeld es ist. Es macht sicherlich keinen Sinn, dass wir jetzt hier, oder es wird wahrscheinlich schwierig sein, ähnliche Hyperscaler-Strukturen aufzubauen, wie sie die Amerikaner haben. Das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Nur, wir können uns abgrenzen, indem wir sagen, was können wir denn eigentlich in Deutschland? Wir haben unglaubliches Industrie-Know-how. Da gibt es niemanden auf der Welt, der dieses nachhaltiges Industrie-Know-how hat, so wie wir in Deutschland und Europa. Und was können wir daraus machen, wenn wir das zusammen kombinieren mit KI beispielsweise? Könnte sein, industrialisierte KI dementsprechend zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, wenn wir sagen, okay, das Feld, wo Infrastruktur und Chips und so weiter und so fort ein Stück weit besetzt sind, wobei da gibt es ja auch Telekom und Schwarz-IT in Deutschland Unternehmen, die da wahnsinnig investieren, was ich sehr befürworte und was toll ist. Nur in diese ganzen KI-Fabriken, denn ich sie mal, muss ja irgendwas rein, was dann tatsächlich den Mehrwert liefert. Und wenn wir da tatsächlich viele Unternehmen in Deutschland und Europa hinbekommen, die da Weltmarktführer werden oder da Leading werden, dann glaube ich, haben wir es geschafft, dass wir tatsächlich eine gewisse Souveränität in Europa erzeugen, die dann natürlich auch einen wirtschaftlichen Impact hat und so weiter und so fort. Und das muss unser Ziel für die nächsten 5 bis 10 Jahre sein.
Na, und der Umkehrschluss wäre ja auch, wenn man das nicht tut, hemmt man Innovation, ne? Also Geschwindigkeit und überhaupt
absolut.
Entscheidungsfähigkeit. Ja.
Also das ist mal eine Grundvoraussetzung, von der ich ausgehe, dass wir das als Mindestziel haben wollen, dass wir verstehen, Innovation ist der einzige Hebel, den wir haben, um tatsächlich uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und das ist für mich auch so ein interessanter Punkt, der vielleicht bei dieser ganzen Transformationsthematik, wenn wir diskutieren, es ist Technik und hier und das, ich glaube, der wichtigste Punkt findet zwischen den Ohren statt. Wenn zwischen den Ohren, also sprich in einem selbst, Transformation, die anderen gerne machen, ja, aber wir nicht selbst, also man nicht selbst auch bereit ist, in die Transformation zu gehen. Und Transformation ist immer Veränderung und Veränderung ist vielleicht auch nicht immer super toll auf den ersten Schritt, tut vielleicht auch mal ein Stück weit weh, jetzt in Anführungsstrichen, ja, aber du weißt, wie ich es meine. Wenn ich das nicht tue, also sprich mich selber bereit erkläre, zu transformieren, dann, glaube ich, kann die beste Technologie und so weiter und so fort nicht dazu führen, dass wir innovativ werden. Und ich meine, wir bei SAP haben wir auch eine 180-Grad-Transformation hingelegt von einem reinen On-Premise-Software-Anbieter zum Cloud-Anbieter. Das war der wichtigste Punkt, war da tatsächlich das interne Change-Management voranzutreiben. Die Mitarbeitenden auf diesen Prozess dementsprechend mitzunehmen und neben den ganzen anderen technologischen Themen, aber trotzdem ein sehr, sehr zentraler Punkt. Und wenn wir das nicht hinbekommen und die Industrie hat uns das an meiner Meinung nach an vielen Ecken und Enden gut vorgemacht, das muss jetzt nur noch in den politischen Raum oder in den öffentlichen Raum, dass sozusagen auch da der Sprungfix dann stattfindet.
Nick, ich finde deine Rolle bei Delos und das, was du die letzten Jahre da aufgebaut hast, super spannend, weil du bist ja eigentlich in einem Konzernumfeld. Wir wissen alle, führen, Aufbau im Konzern ist ganz anders als im Startup. Aber du hast da so eine ganz besondere Rolle und ich glaube, deswegen kannst du einen ganz guten Blick drauf geben. Wie unterscheidet sich denn Führung im Aufbau eines neuen Unternehmens von der Führung im Konzernumfeld? Kannst du da vielleicht mal so 3, 4, 5 Insights zu geben, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Und vielleicht machst du auch nochmal die Schleife und erzählst, wie das Konstrukt überhaupt ist von Delos versus SAP in diesem Kontext.
Ja, für mich ist es ein spannender Schleife bzw. Kreis, weil heute früh beim Training war das Lied von Johannes Oerding Kreise, ja, und das fällt mir jetzt da so gerade ein, weil als ich mit dem Studium fertig war, habe ich hier in München und ich wohne jetzt wieder in München in 2 Startups angefangen und war eine spannende Zeit, quasi eine Organisation from scratch irgendwie aufzubauen und auch zu scheitern. Und dann bin ich ja in die Konzernwelt gegangen, da sind dann Prozesse da, da sind Strukturen da, ja, in denen man sich festhalten kann und natürlich auch seine eigenen Ideen entwickeln muss und auch soll, also auch im SAP-Umfeld. Wenn ich mir das mal so Revue passieren lasse, als ich in der Fertigungsindustrie dann Managementrollen übernommen habe, ging es schon auch darum, neue Kundensegmente zu entwickeln. Ja? Wie kann ich das vielleicht mit neuen Ideen entwickeln? Wie kann ich eine neue Teamstruktur oder mit einer Teamstruktur ein neues Kundensegment entwickeln? Wie muss ich Vertriebsteams motivieren? Ja? Dementsprechend nachhaltig Vertrieb für einen Weltmarktführer für Unternehmenssoftware zu machen. Und das war der erste Schritt, der aus meiner Sicht komplett unterschiedlich ist, weil du dich in Leitplanken bewegen kannst, Ja, das hat mal Vor- und mal Nachteile, muss man ja auch so sehen. Die Leitplanken sind halt da und manchmal gefallen sie einem und manchmal gefallen sie einem nicht. Ging dann auch so weiter, als ich dann die Geschäftsleitung, in der Geschäftsleitung für die Industrie, Public und Energy verantwortlich war, einfach auch so. Für mich war da immer der Punkt, das Mindset bei den Kolleginnen und Kollegen auf eine Vision umzustellen. Ja, wo wollen wir denn hin? Und Public und Energy, das ist immer noch so, wenn wir jetzt zum Anfang von unserem Gespräch zurückgehen zu deiner Mission. Für mich ist irgendwie so schon auch ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir als SAP in Deutschland, und jetzt sind wir halt auch in Deutschland verankert, haben, wirklich mitzuhelfen, diese digitale Transformation zu machen. Und das in die Köpfe auch dieser Kolleginnen und Kollegen zu bringen, das war so die Aufgabe im Konzern. Ja, und wir hatten ja eine reine Vertriebsaufgabe. Und da kommt jetzt der Unterschied zur Delos Cloud GmbH. Ich bin ja für das gesamte souveräne Business in Deutschland verantwortlich. Das heißt, es hat ja mehrere Säulen innerhalb des Gesamtkonzerns. Einerseits die SAP-Angebote, die wir haben, dann eben die Delos Cloud GmbH und dann eben unsere ganze Partnerstruktur, angefangen von AWS, Microsoft, IBM, Schwarz, Telekom und so. Aber wenn wir jetzt auf die Delos-Thematik zurückkommen, ja, da entsteht quasi im Konzern eine Tochtergesellschaft, die unterschiedliche Dinge dementsprechend an den Markt bringen soll. Einerseits, wie vorher gesagt, ein souveränes Angebot hinsichtlich eines Produkts, nämlich in dem Fall Microsoft, das es in Deutschland, wie gesagt, und in Europa vergleichsweise nicht gibt. Aber wie können wir das souverän betreiben? Das heißt, man darf nicht vergessen, wir treiben dann den gesamten Stack, also von der Infrastruktur über die Plattform und über die Software, treiben wir mit unserem eigenen Personal. Das heißt, wir bauen dieses Know-how auf, das es in der Form ja nicht außerhalb der Microsoft-Welt gibt. Wir bauen ja unfassbar viele Arbeitsplätze auf. Wir müssen unsere eigenen Strukturen definieren. Wir müssen sicherlich innerhalb von gewissen Konzernrichtlinien, aber eigentlich wollen wir schon auch eine gewisse und müssen ja auch eine gewisse Unabhängigkeit vom Konzern haben, um diese Unabhängigkeit und Souveränität zu gewährleisten, tatsächlich unsere eigenen Strukturen, unsere eigenen Ideen zu entwickeln, uns gegen Widerstände am Markt dementsprechend auch erwehren, unser Partnernetzwerk mitzunehmen. Ne? Also von Softwarepartnern, die auf unserer Plattform dann anbieten, aber auch von Integrationspartnern, die genauso wie in der SAP-Welt oder in anderen Welten helfen zu skalieren. Weil wenn wir dann sind, wird ja die Speed auch unglaublich hochgehen. Die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, tatsächlich zu sagen, wir bauen hier ein Geschäft auf, das einerseits klar erfolgreich und profitabel sein muss, auf der anderen Seite aber auch einen unglaublichen Mehrwert bei unserem Kunden liefern wird und aber dann auch einen unglaublichen Sprungfix in der Nachfrage haben wird. Also wir sehen es jetzt, wie oft ich gefragt wird, wann seid ihr denn endlich verfügbar und so weiter und so fort, ja, Ende des Jahres und jetzt schon Vorbereitungsmaßnahmen anfangen, wenn wir dann verfügbar sind, wirklich das mit dem gesamten Ökosystem, das wir bis dahin auch aufgebaut haben müssen, so hinzubekommen. Das ist einfach eine mannigfaltige Aufgabe, ja, und es ist sicherlich der ein oder andere Moment da. Jetzt mache ich das ja seit 13 Monaten und in den 13 Monaten war vieles Spannendes, nennen wir es mal so, dabei, wo ich mir gedacht habe, naja, ich habe jetzt nicht, also es gab ja vor mir Kollegen, die da schon gearbeitet haben, aber wenn man dann so tiefer einsteigt und so peu à peu merkt, naja, da müssen wir nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Schippe drauflegen, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Das ist total spannend in diesem Umfeld und ich bin auf der anderen Seite aber auch dankbar und da schließt sich wieder der, um zu dem Kreis zu kommen, zu meiner Zeit am Anfang in den Startups. Wir haben durch den Konzern eine unglaubliche Hilfe und einen Rückenwind. Ja. Wir haben quasi nicht in der Zeit wie in den Startups, wo wir dann mal 2-3 Monate keine Gehälter gekriegt haben, aber alles so motiviert waren, das irgendwie auf die Beine zu bringen, wo wir gefühlt 24/7 gearbeitet haben, um das auf die Beine zu kriegen. Wir arbeiten jetzt auch wahnsinnig viel, aber bin wirklich dankbar, dass wir gewisse Sicherheiten vom Konzern logischerweise haben, dass wir einen Aspekt, den andere Startups mit Sicherheit Faktor X mehr haben, als ich den habe mit meinem Team, diesen Fallschirm beziehungsweise diese Absicherung durch einen Weltkonzern, das ist schon, das hilft, um sich zu fokussieren, dieses Business aufzubauen. Und so diese eine Sorge, kann ich monatlich die Rechnung bezahlen, nicht ganz so da ist.
Ja, das verstehe ich. Das ist auch eine ganz menschliche Sache, zu sagen, irgendwie, man schätzt es sehr, diese Sicherheit, weil es einem ja auch den Mut gibt, andere Wege zu gehen. Ne? Was ich mich immer frage, weil ich kenne Konzernstrukturen, ich selber war auch in der mittelständischen Konzernstruktur, nicht ganz so groß wie SAP sicherlich, aber ich kenne viele, die auch in diesem Umfeld halt arbeiten, weil du vorhin gesagt hast, so eigenständige Entscheidungsräume sind halt auch wichtig, um Speed aufzunehmen. Und ich weiß, dass manchmal Entscheidungen sehr lange dauern in so einer Struktur, die sehr sicher ist und sehr viel Halt gibt. Aber du kennst das selber, das gibt Prozessketten, Abstimmungsrunden, politische Diskussionen. Wie hast du geschafft, das dir zu selber zu erschaffen, dass du selber deine eigene Entscheidungsfähigkeit dir bewahrst? Das finde ich wirklich spannend, so in dieser Leader-Funktion.
Das ist übrigens ein spannender Punkt, der für Organisationen aus meiner Sicht, stelle ich fest, dass es fast unabhängig von der Größe ist, dass es eine unglaubliche Leaderfunktion und wichtige Leaderfunktion ist, Entscheidungen auf die Kolleginnen und Kollegen, auf das Team durchaus zu übertragen bzw. Vertrauen zu schaffen, dass wenn jemand Entscheidungen trifft oder keine Angst hat, Entscheidungen zu treffen, weil ich stelle schon fest, und das ist im Konzern nicht anders wie jetzt bei mir, ehrlich gesagt. Wenn, sagen wir mal, das Management-Team, und es gibt ja unterschiedliche in Konzernen viele Management-Ebenen, bei mir jetzt nicht ganz so viele bislang, aber wenn da nicht das Vertrauen ist, dass ich eigene Entscheidungen treffen kann auf den Levels, dann wird es nach oben diffundiert. Und wenn man sich das jetzt mal in einem Großkonzern vorstellt, dass dann am Ende des Tages nur Vorstandsmitglieder Entscheidungen treffen können bei einem Konzern der Größe der SAP, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Und das ist für mich auch gerade so ein Punkt, dass ich wirklich für mich eigentlich denke, dass ich mein Team absolut enable, Entscheidungen zu treffen. Nur stell immer wieder fest, am Ende des Tages bin ich doch ein Bottleneck, ohne dass ich es will. Dann hinterfrage ich mich, was habe ich an der Stelle falsch gemacht, beziehungsweise wie kommuniziere ich eigentlich falsch? Wenn Entscheidungen getroffen sind, hinterfrage ich die dann zu oft oder ich weiß es nicht. Ja? Also das ist so ein Punkt, der so für mich immer wieder faszinierend ist, wenn dann bei mir was aufpoppt, wo ich mir denke, die Entscheidung hätte aber Kollege oder Kollegin auch ohne mich treffen können und wir wären Faktor X schneller gewesen, weil ich halt jetzt auch irgendwo eine limitierte Zeit habe. Und das ist für mich so, gerade auch bei der SAP habe ich mich irgendwo damit abgefunden, dass das halt irgendwo so ein Konzern-Ding schon auch ist. Und das hat mit Sicherheit nicht nur was mit SAP zu tun. Aber bei der Delos ist schon mein Anspruch, dass wir als Management-Team die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen ihre Entscheidungen treffen können und die Sicherheit haben, dass egal, jetzt habe ich ja auch Vertrauen, die sind ja auch da, weil es Top-Leute sind, ja, dass die auch die richtigen Entscheidungen treffen. Weiß ich immer, ob es eine richtige Entscheidung ist, wenn ich sie treffe? Ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie treffe, treffe ich sie nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Und das ist für mich so der Punkt, da hoffe ich, dass ich irgendwie noch den gordischen Knoten so durchbreche, dass es ein gutes Maß wird an, hey Nick, wir müssen jetzt mal mit dir sprechen, weil wir brauchen die oder die Entscheidung. Und wo ich mir denke, na, die kann wirklich jemand anders treffen.
Ich finde das persönlich eine total spannende Frage, weil ich beschäftige mich ja gerade sehr auch mit dem Thema, wie müssen Unternehmensstrukturen in der Zukunft aufgebaut werden und welche Menschen und welche Skills brauchen wir dafür, plus AI, ja, als quasi als Powermaschine unten drunter. Und ich bin an einen ähnlichen Punkt gelangt wie du. Man kann klare Mandate vergeben, man kann Strukturen, Prozesse aufsetzen. Und doch hat man noch so den einen von 10, der dann kommt, den kannst du bitte mal eine Entscheidung treffen. Und ich bin da auch noch nicht am Ende, wie man es schafft, dass sich Menschen wirklich diese Verantwortung nehmen. So mit Freunde nehmen. Und mutig schaffen sie es ganz oft. Oder durch Logik, weil sie wollen ja, also das, was du sagst, es ist total wichtig, dass sich Menschen trauen, nach bestem Wissen und Gewissen überhaupt eine Entscheidung zu treffen. So. Keine Entscheidung treffen ist viel schlimmer. Ja, weil das alles blockiert. Aber dann so diesen nächsten Schritt, der dann hinterkommt, zu sagen, ja, ich mache mich vollkommen frei davon und ich weiß, ich werde von dieser Struktur, von meinen Kollegen, von meinen Vorgesetzten getragen und ich entscheide das. Mhm. Ja. Meinetwegen auch im Schwarm, mit mehreren zusammen, wenn es so ganz kritisch wird, so diese Mission-Critical Deals. Ja. Aber wie man es schafft, da diesen nächsten Evolutionsschritt zu schaffen, den witzigerweise manche Startups, ich weiß auch nicht, ob das was mit dem Alter und der Risikobereitschaft von Menschen zu tun hat, den die ganz oft erschaffen. Und da bin ich auch noch nicht am Ende. Und ich hinterfrage auch immer mich als erstes, was kann ich denn noch tun? Oder was habe ich vielleicht nicht richtig kommuniziert, um diesen Schritt zu erreichen? Also wenn du das rausfindest, let me know. Bin ich sehr, sehr gespannt.
Da kann man wahrscheinlich dann nochmal, oder wir schreiben ein Buch zusammen dazu. Oder
wie auch immer.
Nein, aber ich meine, also einerseits hatte ich mit Sicherheit auch Glück, dass ich immer Management hatte, das mir eine gewisse Entscheidungsfreiheit gegeben hat. Ja, gerade so mehr auf die SAP-Zeit zurückschaue, hatte ich tolle Manager, Deutschlandchefs und so weiter und so fort, die einen wirklich arbeiten haben lassen. Da habe ich mir auch viel, ich beobachte einfach auch viel, was machen, wie sind Leader unterwegs? Ja, ich meine, jetzt bin ich relativ nah am SAP-Vorstand unterwegs und habe das Privileg, denen zuzuschauen, ja, oder zu beobachten, wie machen die sowas. Und hat aber selber, wie gesagt, das Glück auch, seitdem ich bei SAP bin, tatsächlich größtenteils Manager zu haben, die so gearbeitet haben. Und wie du sagst, so diese Schwarmintelligenz und das zu fördern und zu auch fordern ein Stück weit, da ja, zu sagen, nee, das entscheide ich jetzt entweder nicht allein, ja, oder wir entscheiden es zusammen, oder was ist eure Meinung und so weiter und so fort. Das ist so gerade das, was ich so versuche bei der Delos zu etablieren. Und wie gesagt, weil du gerade gesagt hast, einer von 10 kommt dann immer und fragt. Das ist ja, wäre eine tolle Ratio. Ja? Also dann finde ich, ist man ja schon da. Und merke aber auch so, und das ist vielleicht auch so ein gewisses Vertrauensverhältnis und so weiter und so fort, das sich jetzt in den 13 Monaten auch ein Stück weit entwickelt hat, ja, wo einfach viel öfter dann jetzt Leute kommen, du, das ist der Sachverhalt, wir haben entschieden, dass wir so machen. Ja, ich merke, dass da schon so eine Kurve nach oben geht, und wahrscheinlich ist es so ein Vertrauensthema, immer wieder zu thematisieren, immer auch wieder zu fördern und zu fordern. Das ist zumindest jetzt gerade mein Ansatz, den ich feststelle, der Früchte trägt, sagen wir es mal so. Aber das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß auch nicht, bei Startups wird es wahrscheinlich einfach so sein. Das ist aber auch so ein Thema, was ich gerade bei mir versuche wegzubekommen, dass wahnsinnig viele Leute unglaublich engagiert sind, ja, und das nach vorne bringen wollen, so wie ich ja früher nach der Uni auch war. Also um jedes Thema gekümmert, ja. Das ist mir momentan so gut, dass jeder meint. Für mich aber verliert man da ein Stück weit den Fokus. Ja? Also jeder ist ja für sein Aufgabenspektrum hier in der Organisation. Deswegen ist es für mich wichtig, dass sich wirklich jeder auf dieses Thema fokussiert, um dann eben also das greift ja dann dadurch jedes Zahnrädchen ineinander. Und wenn das dann erst funktioniert, und das ist vielleicht auch so der Übergang, wo wir jetzt auch, weil wir sind jetzt immer noch von der Organisation her nicht im Tausenderbereich, dass wir trotzdem jetzt in so eine Schwungmasse kommen, wo wir eine gewisse Größenordnung haben, wo wirklich, wenn sich immer noch jeder mit bestem Wissen und Gewissen und vollem Engagement um alles kümmern will und volle Transparenz zu allem haben will, dann glaube ich, verhakelt sich's irgendwann. Weiß man auch nicht mehr, was muss ich eigentlich entscheiden, dann kommt auch nicht mehr der Klare. Aber wenn ich mich wirklich fokussieren kann, das ist mein Aufgabenbereich. Und da in dem Bereich muss ich performen, um dann, was weiß ich, und das hat dann nichts mit Silo-Denken zu tun, sondern es muss schon eine gesamtheitliche Sicht da sein. Nur ich bin zu gewissen Aufgabenschwerpunkten da. Ja? Also wenn ich jetzt anfangen würde, bei meinem CFO permanent reinzufunken, wie sich die Finance-Themen sind, dann wäre das sicherlich nicht produktiv. Und genau so müssen wir uns eben in jeden einzelnen Bereich aufstellen, dass wir da wirklich fokussiert arbeiten, da auch fokussierte Entscheidungen treffen, weil dann, glaube ich, ist auch die Kompetenz da dementsprechend. Und man muss sich nicht aus seiner Komfortzone jetzt mal in dem Bereich rausbewegen und sagen, naja, weil wir müssen als Startup jetzt so agieren und da muss irgendwas passieren, aber ich kenne mich da zwar nicht aus und dann weiß ich auch nicht, wie man es machen soll, sondern da wirklich den Fokus zu haben, und dann, glaube ich, ist es auch ein guter Weg, gute Entscheidungen zu treffen zu können.
Ja, und du sprichst gerade etwas ganz Wichtiges an, was ich leider Gottes halt ganz viel erlebe, ist extrem seit Covid, dass Menschen immer weniger in der Lage sind, sich zu fokussieren, weil sie sich tatsächlich auch in ihrem eigenen Kosmos bewegen, weniger verbinden, ja, ohne dass das esoterisch klingen soll. Ja. Also das Covid hat uns entkoppelt.
Ist es dann so diese Back-to-Office-Nummer vielleicht, die man da mal die ja auch kontrovers diskutiert wird und dass man sich wieder verkoppelt oder zusammenkoppelt, wenn man tatsächlich auch an gleichen Orten ist.
Ja, ich glaube, also eine physische Präsenz spielt eine ganz große Rolle. Menschen im Raum, die sich wirklich begegnen, da passiert energetisch was anderes, als wenn man halt nur digital unterwegs ist, definitiv. Und man verliert ja auch, ich weiß nicht, ob du das selber festgestellt hast, in einem Meeting, was du physisch führst, verlierst du weniger das Gefühl für Raum und Zeit als in einem digitalen Meeting. Dadurch wird man langsamer, wenn man nur digital unterwegs ist. Das heißt nicht, dass man das abschaffen soll, überhaupt nicht, weil man braucht das auch zwischendurch. Wir können ja nicht immer alle am selben Ort sein. Aber ich glaube, das Thema Fokus ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das würde ich gerne ergänzen, dass man wieder schafft, in alle Ebenen reinzukommen, sich selber zu fragen, was ist der nächste Schritt und wen? Weil am Ende ist es meistens die Frage nach who, wen brauche ich für das, was ich jetzt im nächsten Schritt tun möchte und nicht, wie kann ich das alleine machen? Weil dann ist man wirklich wieder in dieser einzelnen Backe. Dann nutzt man nicht die Power der Struktur. Ja? So, wenn du sagst, so, wie schaffe ich das jetzt alleine? Dann kann das gar nicht so viel Power entwickeln, als wenn du sagst, ich habe jetzt so eine tolle Struktur, die SAP bietet. So, wen brauche ich dafür? Und dann kann ich drei weitere mit in den Schwarm reinholen und entwickle diese Power. Und
100%.
Ja. Und das ist eine verdammt schwierige Aufgabe, das in so ein Mindset reinzubekommen. Ja. Weil das viele ja auch verlernen zu denken. In der Schule fängt das ja an. Also wir verlernen das ja zu denken.
Das, weil wir gerade noch bei physisch waren, da vielleicht nochmal kurz einen Satz dazu. Ich finde, Körpersprache ist auch unglaublich wichtig, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Und ich meine, wir sind jetzt auch digital. Emotionen im digitalen Umfeld erst mit, wenn sie extrem mehr sind. Deswegen gehe ich jetzt dazu auch wieder über, mit meinem Leadership-Team tatsächlich alle 4 Wochen physische Meetings zu machen, um ein paar strategische Themen und ein paar Hot Topics wirklich in einem Raum physisch zu machen. Und weil ich einfach festgestellt habe, ich kriege da einfach Strömungen zwischen den Teams und zwischen den Leuten viel schneller mit. Auch wenn jemand einfach mal für so ein bisschen dahin diffundiert und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube schon, dass das auch nochmal hilft, Geschwindigkeit. Und das war dann so deine Quintessenz daraus. Da stimme ich dir zu 100% zu, Geschwindigkeit zuzulegen, wenn man wirklich zusammenkommt und diese Schwarmintelligenz dann tatsächlich auch effektiver nutzt, weil man sich eben in 3D erlebt mit allem Pros und Cons. Deswegen bin ich schon ein Fan davon, auch wenn, wie komme ich wieder wirklich zusammen aus dieser Post-Covid-Ära. Und ich meine, es hat auch viele positive Dinge, dass man jetzt nicht für ein Stunden-Meeting einmal quer durch Deutschland irgendwie fährt, um das in die Stunde zu machen, dann wieder zurückzufahren. Auf der anderen Seite ist es aber auch essentiell, dass Teams sich sehen, also als Team agieren. Und eine gewisse, für mich ist auch so eine gewisse Emotionalität dann damit verbunden, wenn ich in einem Raum bin, wo ein Logo ist, vielleicht auch. Ich bin jetzt hier Delos, ich bin SAP und sehe dann dieses Logo auch und sehe den Campus und sehe, hey, was ist hier eigentlich alles Geiles an Rahmenbedingungen? Ja? Verbindet mich zumindest schon mit einer gewissen Emotionalität dann auch und mit einem gewissen, wie soll man sagen, Engagement, das dann auch nochmal einen Ticken mehr steigt.
Naja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, egal ob das eine Partnerstruktur ist, ein Konzernstruktur oder auch eine Ansammlung von Menschen in einem Meeting zu einem gewissen Thema, sei es Vertriebseskalation zu einem Mission Critical Deal oder eine Entwicklungsrunde, so eine Entwicklungselefantenrunde, die können in diesem Ökosystem, das ist ja auch ein Ökosystem, ja, die können einfach besser komplexe Probleme lösen. Und da geht es nicht darum, irgendjemanden in Kontrolle reinzuzwingen oder irgendwas.
Ja.
Sondern
absolut.
Einfach einen Raum aufzumachen.
Ach ja, absolut. Also mit Kontrolle darf das auf gar keinen Fall zu tun haben. Also das ist mir auch immer in meinen Teams wichtig, dass es mir nicht darum geht, dass ich irgendwie nachmessen will, ist einer jetzt 8 Stunden bei der Arbeit. Also am Ende 10 Ergebnisse. Also es darf auch nie der Eindruck entstehen, dass man es tut wegen Kontrolle.
Nein, bin ich 100% bei dir, definitiv. Aber das ist ja dieses Hauptargument, alle sollen wieder ins Büro zurück, damit kontrolliert wird, dass sie wirklich arbeiten, weil zu Hause nicht gearbeitet werden kann, was vollkommener Quatsch ist. Das ist immer ein individuelles Thema, ob jemand, egal wo, wenn jemand in der Lage ist, sich in den Fokus setzen kann, das überall. Ja, das kennst du von dir wahrscheinlich auch auf der Reise, wenn du irgendwo am Flughafen sitzt oder weiß nicht was, da schaffst du es auch, wenn du es willst, in den Fokus zu kommen, dann schaffst du es, da reinzukommen. Ja, völlig unabhängig von dem Ort, wo du bist. Und da hilft auch kein Büro.
Wenn ich nicht fokussiert bin, wenn ich nicht motiviert bin, dann kann ich nicht, ich kann auch unmotiviert im Büro sitzen. Ja, also insofern, also gewisse Eigenmotivation und Fokussierung gehört, egal wie du sagst, egal wie und egal wo dazu.
Ich finde es ja ganz spannend, um mal wieder auf das Thema Delos nochmal tiefer raufzukommen. Das ist ja tatsächlich aus einem staatlichen Impuls raus entstanden, quasi der direkten Anfrage heraus, wir brauchen das quasi in der öffentlichen Verwaltung. Welche Rolle spielt denn da so diese enge Zusammenarbeit mit diesen staatlichen Stellen für deine Arbeit? Trefft ihr euch da auch physisch? Wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch da?
Wir hängen ja viel von Zertifizierungen ab am Ende des Tages, ob unser Angebot dementsprechend dann von staatlichen Stellen genutzt werden kann. Und das hört sich immer so alles so trivial und einfach an, aber der Teufel steckt gerade, wenn man so was noch nie da gewesen ist und aufbaut, steckt dann im Detail, ja. Und wenn man sich da nicht austauscht, und ich glaube, das ist auch eine beidseitige Geschichte, als die Bundesregierung damals SAP gebeten hat, da zu helfen, nenne ich es mal, ja, indem man eben die souveräne Gesellschaft gründet und so weiter und so fort, weil man eben ein Produkt nutzen möchte, das nutzen mehrere Millionen Angestellte im öffentlichen Bereich. Das möchte ich innovativ nutzen. Ich habe ja auch einen gewissen zeitlichen Faktor drin, weil es irgendwann eben nicht mehr on-premise gewartet wird und so weiter und so fort, was auch ein ganz normaler Vorgang ist, by the way, bei allen Herstellern, die erst on-premise hatten und dann in die Cloud gewechselt sind. Also insofern, da entsteht ja eine gewisse Handlung oder ist ein gewisser Handlungsdruck entstanden. Dann hat man überlegt, wie muss denn so eine Organisation aufgebaut werden? Dann werden Forderungen aufgebaut. Dann auf der Wegstrecke merkt man, okay, die Forderungen können die einen wirtschaftlich gesehen nicht liefern. Ja? Also das sind so die Dialoge, die wir sagen, könnten wir rein theoretisch machen, nur dann ist es irgendwann so teuer. Und wenn dann am Ende des Tages sind ja auch Steuergelder, die da dementsprechend verwendet werden müssen, dass es nicht mehr sinnvoll ist. Und diesen Weg zu finden, ja, und wir haben dann mit dem BSI vor 2 Jahren einen Kooperationsvertrag geschlossen, weil wir auch gesagt haben, wir müssen zusammenfinden. Ja, also es beißt die Maus keinen Faden ab, es müssen gewisse Vorgaben erfüllt sein, gewisse Regularien und so weiter und so fort. Ohne Frage. Auf der anderen Seite zu sagen, was können wir denn als Konzern, was können wir als Organisation denn wirklich alles sinnvoll mit einbringen? Und diesen Dialog, wenn es den nicht geben würde, dann glaube ich, hätte jetzt weder unser Gebilde noch andere, die jetzt gerade so laufen, keine Chance. Insofern muss ich echt sagen, und das ist ja auch wieder so dieser Transformationsweg, der zwischen den Ohren, also in einem selber stattfindet, merke ich auch, wie so diese Dialogintensität deutlich mehr steigt. Also Carsten Wildberger als Digitalminister ist da absolut involviert. Wir tauschen uns gerade auch, er und unser Vorstand, sehr, sehr regelmäßig aus, also für das Niveau, ja, DAX-Vorstand und Digitalminister, um einfach das Thema zu supporten. Ja. Also was müssen wir als Organisation liefern? Was muss er vielleicht in seiner Organisation ein Stück weit moderieren, ja, um am Ende des Tages das richtige Angebot für beide Seiten dementsprechend zu generieren? Und daher bin ich jetzt froh. Und am Anfang, ich weiß noch, wie ich so, und ich bin ja so schon immer so Fan davon gewesen, lass uns lieber erstmal miteinander sprechen, bevor wir 17 Mal irgendwelche Dokumente austauschen und dann Missverständnisse entstehen, habe ich auf der sagen wir mal, Kundenseite festgestellt, dass sich da viele am Anfang schwer getan haben. Es ist natürlich auch viel Juristerei, logischerweise. Die haben, auf der einen Seite sitzen Juristen, bei uns sitzen natürlich Juristen und so weiter und so fort, die alle ihren Job machen müssen, ohne Frage. Nur einen Korridor zu finden, zu sagen, hey, lass uns doch erstmal überlegen und miteinander sprechen, um das dann in die juristischen Dokumente zu gießen. Und da ist immer noch viel Arbeit. Das hat sich tatsächlich in den 13 Monaten deutlich, deutlich, deutlich in die positivere Richtung entwickelt. Wir haben jetzt permanenten Dialog, der nicht nur uns, by the way, glaube ich, hilft, denn mal so die Landschaft, die du so anschaust, wie viele Themen momentan auf der Souveränität auch mit dem Bund und mit der öffentlichen Verwaltung diskutiert werden. Da haben wir wahrscheinlich ein bisschen Pionierarbeit auch in den letzten Jahren geleistet, um diese Dialogfähigkeit herzustellen. Aber ist auch gut so, ja. Also es ist auch, wird auch gut sein, dass es unterschiedliche Optionen gibt, dass es unterschiedliche Anbieter gibt, wie vorher gesagt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass da beidseitig viel Verständnis durch Sprechen entstanden ist.
Ja, Was ich daran so faszinierend finde, ich komme ja auch aus der Softwareentwicklung, ein bisschen aus dem Produktmanagement, wie man es schafft, und das ist das ja ein Beispiel dafür, in diesem wirklich sicherheitskritischen Thema eine Customer Value Driven Development, ja, Collaboration, wenn du so willst, einzugehen. Wo natürlich ein extremer Druck drauf liegt, was die öffentliche Aufmerksamkeit und Kritik angeht. Ich frage mich immer, ob, gerade wenn ich in das Thema KI und Development Possibilities, Vibe Coding reingehe, wie man es vielleicht schafft, diese Prozesse zu unterstützen, indem man mehr Power in diesen Entwicklungskontext reingeht, dass alles, was du sagst, physisch besprochen wird, gleich in Code übersetzt wird oder in Requirement Specification. Macht ihr sowas schon oder ist das so völlig in meiner eigenen Development Bubble irgendwie verankert?
Nee, das ist in der Tat ein wichtiger Aspekt und da ist KI ein unglaublicher Enabler, ja, wie man relativ schnell Ergebnisse erzielen kann, dank KI tatsächlich auch Coding erzeugen kann. Und es ist nicht mehr das Hexenwerk, dass das nur noch der super, super, super Experte sein kann. Wenn ich eine gewisse Standardisierung habe und dann darauf aufbauend in diese Low-Code, No-Code-Geschichte gehe oder dann die KI-Unterstützung, man kann unglaublich schnell tatsächlich zusätzliche Benefit entstehen, können zusätzliche Agents entstehen, die einen sehr schnellen Benefit erzeugen. Ja, das machen wir intensiv.
Ja, und ich finde, wenn man das macht, dann schaffst du es ja noch einen zusätzlichen Customer Value rauszuarbeiten. Und zwar auch wieder diese Übersetzungsfunktion, was halt wieder so in Stress und tatsächlich auch in Geldeinheiten gemessen werden kann, weil du diesen Prozess einfach beschleunigst an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir, egal ob das jetzt in so einem Kontext wie eurem oder auch in einem mittelständischen Kontext, nicht außer Acht lassen dürfen, als Führungskräfte zu sehen, okay, ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen, jetzt nicht um mich zu optimieren, sondern um vielleicht Themen, die auf der Innovationskante liegen, überhaupt angehen zu können. Ja, und zu sagen, okay, ich kann mich da beschleunigen, ich kann es auch mit der bestehenden Kapazität leisten.
Ganz entscheidender Punkt, da stehen wir aus meiner Sicht ganz am Anfang. Das wird in die DNA übergehen, / muss in die DNA übergehen. Das wird ein ganz normaler Bestandteil sein von Führung, von Organisationen auch. Und damit dann eben unglaubliche Innovationsgeschwindigkeit entstehen. Und man muss sich jetzt aber anfangen, damit auseinanderzusetzen, damit zu befassen und wie du schon sagst, nicht zur Eigenoptimierung, sondern wo entsteht denn für die Organisation der tatsächliche Mehrwert? Da können jetzt erstmal vielleicht auch Netzwerke, Partnerstrukturen in Summe helfen, die da in der Entwicklung vielleicht schon weiter sind, aber am Ende ist das sicherlich so ein Thema, was in den nächsten Jahren unglaublich nochmal Organisationen verändert, Angebote verändert, immer aufbauen. Und da ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Das ist, wie vorher auch gesagt, wir haben hier ein unglaubliches Know-how. Wir haben aber auch unglaubliche Standards schon in der Softwarewelt beispielsweise auch entwickelt. Und darauf das zu nutzen, ja, zu sagen, auch eine KI-Transformation, die wird nur funktionieren, wenn ich erstmal ein vernünftiges Fundament aufgebaut habe. Also es wird nicht irgendwie out of the blue entstehen, sondern da vielleicht auch die Dinge, ich habe letztens in einem Gespräch gesagt, da dann die ersten Schritte von KI sind vielleicht nicht so sexy, also sprich das Fundament zu bauen. Da habe ich da noch nicht, da blinkt und hupt vielleicht noch nicht alles, aber ich habe das Fundament dafür, dass danach alles noch besser blinkt und hupt. Und da geht jetzt der Weg aus meiner Sicht extrem hin, muss auch schnell hingehen.
Nick, wenn du so zurückblickst auf die letzten Jahre, was war so dein größtes Learning als Leader?
Am Ende des Tages, für mich ist es so, sind es zwei Dinge. Vertrauen ist mal das Erste, ja, dass ich tatsächlich Vertrauen haben muss in die eine als auch in die andere Richtung. Ja. Wenn ich mich unwohl fühle in mein Management zum Beispiel, also das, dann ist es auch nicht gut, selbst ein guter Leader an der Stelle zu sein, aber genauso gut auch das Vertrauen in die andere Richtung. Also da wirklich immer wieder, das ist nicht einmal so, okay, jetzt habe ich halt Vertrauen, dann passt schon, sondern das ist ein permanenter Prozess. Also es ist für mich schon so ein Learning, gerade wenn man auch immer wieder so ein bisschen die Strukturen ändert, wie ich es so in den letzten Jahren, ist mal das eine. Und eine gewisse Demut zu haben, für das, was man auch mal erreicht hat. Und ich sage jetzt mal bewusst Zufriedenheit nicht, weil das wird ja auch manchmal negativ konnotiert, sondern einfach eine gewisse Demut, ja, zu sagen, okay, wir hangeln uns an einer gewissen Stelle entlang. Manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen geduldig sein, auch demütig gegenüber zu sein, was man für ein Privileg hat, dementsprechend solche Aufgaben machen zu können. Und dann kann man das aus meiner Sicht auch ein Stück weit, ist für mich zumindest so ein Learning, besser machen.
Ich frage zum Abschluss alle meine Gäste im Podcast, gibt es irgendeinen Gedanken, ein Ritual, einen Hack, den du mit anderen Leadern teilen möchtest, mit der Community, die sie als eigenen Impuls für sich mitnehmen kann? Irgendwas, was so deinen persönlichen Alltag massiv positiv beeinflusst hat?
Was ich tatsächlich, Routine ist für mich so ein Hack. Ich gehe mehrere Podcasts, wenn ich so, gerade ich bin ja 4, 5 Tage die Woche unterwegs, so eine gewisse Routine entwickelt, Bewegung, also Sport, Podcast, gutes Frühstück, oder gesundes Frühstück. Das hört sich jetzt total bescheuert an, ist für mich aber tatsächlich der Hack, der mich so eine gewisse weiß nicht, das fängt um 6 Uhr an und ist dann so, bevor der erste Call 8, halb 9 anfängt, irgendwie sind diese 2 Stunden eine gewisse Routine, die mich in den Tag starten lassen, wo ich drei Podcasts gehört habe, sei es Nachrichten, politische Diskussionen und so weiter und so fort, wo ich auch eine gewisse Grundfeste habe, eine gewisse Breite habe und dann tatsächlich mit dieser Routine in einen guten Start starten kann. Ist jetzt vielleicht nicht der high sophisticated Hack, aber ist einer, der mich so die letzten 7 Jahre tatsächlich in einen gewissen Tagesflow immer schiebt.
Natürlich, wir sind ja ein offenes Medium hier.
Darf man
Wir
für
sind nicht
Podcast Werbung
ARD oder
machen?
ZDF oder so.
Nein, also ich tatsächlich.
Ja.
Nein, also ich höre tatsächlich, ich fange immer mit dem Handelsblatt Morning Briefing an. Das sind diese 8 Minuten sehr kompakt. Dann finde ich, dann ist der entweder, das alterniere ich, entweder Table Media, das Morning Briefing oder Pioneer Morning Briefing. Da schaue ich mir dann, was sind so die Topics, weil manchmal kriege ich nicht alle drei durch, je nachdem, wie so die Routine ist. Und zwischen Pioneer Table Media, das ist dann entweder an 2 oder an 3. Aber ich versuche schon tatsächlich diese 3 morgens durchzubekommen, weil ich einfach gerade auch in den beiden anderen, also Handelsblatt ist ja Überschriften und mehr oder weniger mal so die Hot Topics durch, aber so die Diskussionen, die gerade bei Pioneer und Table Media immer Teil des Morning Briefings sind, finde ich oft sehr bereichernd, ja, auch wenn es jetzt nicht zwingend immer meine Themen sind, die ich im Tag brauche, aber einfach auch mal so ein bisschen die breitere Sicht zu haben. Deswegen finde ich die 3 Podcasts in der Früh tatsächlich bereichernd.
Ja, das ist spannend, da haben wir eine ähnliche Routine. Ich mache das beim Rennen morgens, da höre ich auch sowas. Genau, Handelsblatt höre ich auch.
Ja.
Ja, finde ich gut.
Welche hörst du denn dann noch? Vielleicht kann ich da mal in die Routine
Also
reinspringen.
ich habe tatsächlich den Impuls in die Leaders of AI Community reingegeben, dass jemand auch mal so Morning Briefing macht. Und die Aufgabe hat sich tatsächlich Dominik ans Bein geschnallt mit einem Agendensystem hintran. Und die recherchieren wirklich sehr gut so KI-Themen, aber auch sehr, wie soll man sagen, sehr pragmatisch, ja, mit einem richtigen Blick da drauf. Und ist natürlich auch komplett unabhängig von irgendeinem Medienhaus oder irgendeiner politischen Einheit. Und von daher ist das auch sehr raw und sehr echt. Und auch 5 Minuten. Und das kann man ganz gut so mit einfügen in solche Geschichten. Ja.
Ja, dann baue ich das mal ein. Danke für den Tipp.
Ja, gerne, gerne. Nick, ich danke dir. Ich liebe es immer wieder, mich mit dir zu unterhalten. Du hast eine sehr angenehme, unaufgeregte, klare Sicht auf Dinge. Und ich glaube, das ist auch eine deiner Key-Kompetenzen, weswegen du Dinge nach vorne bringst. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Und ich freue mich darauf, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Gedanken verfolgen gemeinsam weiter. Und ich werde definitiv verfolgen, was die Delos Cloud macht. Wir werden es verlinken in den Show Notes. Ich finde persönlich, Souveränität ist unfassbar wichtig, gerade für uns in Europa. Und ich unterstütze das. Also von daher vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Gerne jederzeit wieder.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.